Wenn die Broncos Offense am Feld ist, dann ist immer die Hoffnung, dass es kein 3 and out ist. Das ist böse. Und jetzt ist in den Playoffs ist er noch besser geworden.
Ja, ja, das ist, er hat jetzt in beiden Spielen einen Pick 6.
Naja, und es ist total realistisch, dass er wieder eine macht, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja, also ich finde, es ist realistisch, dass er 2 macht. Peyton Manning hat nicht den Arm, um weit da jetzt jenseits von Kikli zu werfen. Es wird sich alles in der Gegend abspielen, wo Kikli dominiert.
Ich finde da genauso die O-Line, wenn man, wer Michael Oher in die Super Bowl bringt.
Ja, ja, voll. Genau, Entschuldigung. Ja, exactly.
Wunderschönen Spätfreitag vor der Super Bowl-Abend. Herzlich willkommen bei unserem Super Bowl-Preview-Podcast von der Two-Point-Conversation. Am Mikrofon sitzen wie immer, oder beinahe schon liegen, weil es ja doch schon spät ist. Der lachende Marco und der spaßhabende Simon.
Ich tue wirklich halb liegen, also so ja, im Bett aufrecht sitzen, aber quasi jederzeit für die Horizontale vorbereitet.
Ja. Wir wollen es kurz halten, aber knackig. Mhm. Dementsprechend gehen wir gleich ins Thema Super Bowl 50 L. Dieses Mal aber kein L, weil 50 irgendwie dann doch mächtiger ist als L. Was ich schräg finde, aber ja, okay.
In San Francisco. Ich hab gehört nur zu dem L. Ich habe gehört, dass einer der Hauptgründe, die nicht offiziell kommuniziert werden, ist der, dass man von X-Large, nämlich die 40, die man schon hatte, nicht runtergehen wollte auf Large. Was die 50 wären.
Was irgendwie ja wieder verständlich ist. Ja.
Genau. Und bevor man die Leute das erklärt, warum die 50er kleiner ist als die 40er, haben sie beschlossen, sie lassen das mit den römischen.
Ja. Und nächstes Jahr singen wir dann Lili, aber egal. Genau. Anderes Thema. Ja. In San Francisco, das ist mir persönlich eine Ehre, dass das wunderschöne, das hässliche Levi's Stadium, das Heim
Santa Clara Bulls.
Ja, okay. Das sind wir nicht so hacke. Fangen wir an mit den Coaches, mit der Phase, die am wenigsten besprochen wird.
Bitte.
Ja, Ron Rivera, Head Coach, Riverboat Ron, gegen Gary Kubiak. Und zu Kubiak habe ich jetzt keinen Spitznamen.
Ja, ich glaube, er hat auch keinen. Das wäre, wäre mir neu, weil er ist ja relativ bekannt dafür, auch ein sehr charakterloser Coach zu sein, insofern passt das ganz gut, glaube ich, dass er keine Spitznamen hat.
Ja, generell habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt an die Broncos denke, dass der Name, der immer so am dominantesten ist, ist nicht Gary Kubiak, sondern John Elway, und das Face of the Franchise ist sicher irgendwie der John Elway, wenn es ums Front Office geht. Finde ich im Vergleich jetzt, wenn man da auf die Panthers schaut, wo der Rivera sicher dominanter ist.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Es ist auch, glaube ich, ein großer Unterschied von den Coaching-Staffs her, dass die Haupttransformation, wenn man so will, die Denver heuer in die Super Bowl gebracht hat, am meisten verbunden wird natürlich mit dem Namen Wade Phillips, jetzt vom Coaching-Staff selber her, und gar nicht so sehr mit Gary Kubiak, der ein eigentlich offensiver Coach ist und war, und die Denver Offense ist ja leider heuer eher unansehnlich gewesen, auch mit sehr, sehr viel quasi Abstimmungsproblemen und Abspracheproblemen, wie man das Zones Blocking Scheme mit Peyton Mannings Shotgun Präferenz verbindet, und all das, was da oft sehr unrund ausgesehen hat, verbindet man eher mit Kubiak, während hingegen die beste Defense der Liga halt auf Wade Phillips geht.
Absolut, und wenn man irgendwie so über den Verlauf der Saison die Broncos angesehen hat, hab ich oft das Gefühl gehabt, dass da irgendwie Square Peg in a Round Hole, oder wie das so schön heißt, dass irgendwie die Offense nicht ganz zusammenpasst, und erst wo der Kubiak irgendwie auf Manning mehr vertraut hat und sich mehr in die Shotgun bewegt hat, hat das halbwegs rund ausgeschaut. Und wo es dann mit Brock Osweiler losgegangen ist, hat es eigentlich, also ich will nicht sagen, dass es schöner war, aber es hat stimmiger ausgesehen, zumindest für meinen Geschmack.
Ja, bin ich voll bei dir.
Und dann lese ich die Woche jetzt in irgendeinem, ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat, aber über Kubiak, all he does, he makes every single quarterback better. Und da habe ich mir gedacht, bitte was?
Ja, na, würde ich jetzt so mal nicht unterschreiben.
Also unterschreiben kann ich das nicht.
Ja, genau. Ich glaube auch, also wenn man sich die Geschichte von auch von seiner Zeit in Houston anschaut, war das eine sehr gewagte Aussage, glaube ich.
Ja. Aber sehr spannend. Aber
auf der anderen Seite,
nichtsdestotrotz muss man sagen, das Coaching selber bei den Broncos hat schon seine, wie du schon gesagt hast, Wade Phillips.
Ja, fantastisch. Das passt
schon.
Genau, ja. Also ich finde, da auf der Seite des Balles gibt es echt sehr, sehr wenig zu meckern, was man irgendwie aussetzen könnte. Da ist Denver irgendwie wirklich heuer. Und zwar, man muss sich vorstellen, wie schnell der Turnaround ist, oder? Also vor 2 Jahren war man in der Super Bowl noch unter John Fox damals und war das punktereichste Team irgendwie in der Geschichte der Regular Season und ist als quasi einziger offensiver Juggernaut da reingegangen. Mhm. Ist dann von Seattle zerlegt worden in alle Einzelteile und hat beschlossen, das neue Seattle zu werden. Und in 2 Jahren ist das passiert. Also das ist schon irgendwie auch arg, dass man so effizient und so gut auch die Identität von einem Team umstellen kann. Und wirklich Wade Phillips, also der hat da, natürlich waren viele der Sachen schon da, aber also viele der Spieler, die diese Defense so super machen. Aber es ist eine extreme Leistung, auf dem Level spielen zu können und die Leute so vorbereitet zu haben. Und dann ist da noch dieser Gameplan gegen Brady letzte Woche, vor 2 Wochen im AFC Championship Game, der, finde ich, nach Canton gehört, einfach so als Gameplan.
Absolut.
Weil er wirklich, also das sieht man so selten. Ich glaube, also ich weiß auch nicht, wie oft Brady das gesehen hat, dass er, oder Belichick das gesehen hat, dass er so outcoached wird in einem Playoff-Spiel. Das passiert wirklich nicht so oft und das ist wirklich eine ziemliche Leistung gewesen.
Absolut. Und das ist irgendwie der erste Punkt, wo man sich vielleicht gleich jetzt eine Notiz machen kann, finde ich. Mhm. Wenn man irgendwie einen Vergleich wagt, dann sage ich, wenn man die Patriots Offense in Schach halten kann, kann ich mir vorstellen, dass man jede andere Offense in Schach halten kann. Und wenn man das Level vom Gameplan annähernd halten kann, wird das zumindest eine super spannende Super Bowl. Und ich glaube, das wird sich jetzt auch weiter durchziehen, dieser Satz, aber prinzipiell allein von dem her, dass wenn die Defense der Broncos so auf dem Level spielt, dann wird das spannend, nicht punktereich.
Ja. Ja, absolut. Also das ist auch die große Hoffnung. Also eine dominante Defense. Es ist halt wirklich, man hat selten so eine schlechte Offense, die mit so einer dominanten Defense in die Super Bowl kommt. Also auch Seattle damals hat zwar für viele Leute also viele Leute haben damals noch diese sehr naive Meinung von Russell Wilson als diesem systemerhaltenden Manager gehabt und so, was er schon damals nicht war, aber es ist kein Vergleich, die Seattle Offense, die damals aufmarschiert ist, zu dem, was Denver übermorgen ins Stadion bringen wird. Es ist der einzige Vergleich, der auch immer wieder kommt, ist Trent Dilfer und die 2000er Ravens, die Super Bowl gewonnen haben, obwohl sie einfach wirklich keine Offense hatten. Aber das war ein Shutout. Also das war auch wirklich, da wurden die Giants zu null gehalten auf Offense. Ich weiß nicht, ob Cam Newton mit 0 Punkten aus dem Spiel rauskommen wird, aber die Super Bowl zeigt immer wieder, dass dominante Defenses sehr, sehr viel wettmachen können von den anderen Units und das wird natürlich die große Hoffnung von Denver sein.
Bleiben wir noch kurz beim Coaching. Wir haben Wade Phillips lobend erwähnt. Mhm. Auf Panthers Seite. Reden wir über einen Schuler oder über einen McDermott?
Ich bin ehrlich gesagt Ein größerer Fan von Schuler als von McDermott. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Weil ich habe das Gefühl, dass das von dem, was an personell da ist, macht der Schuler mehr aus dem, was er hat, als der McDermott, kommt mir vor. Mhm. Mhm. Also wenn ich mir so die Wide Receiver anschaue,
das Carolina muss man sagen, das ist einfach das Dominante, das Bild.
Ja.
Aber genau, ich finde da genauso die O-Line, wenn man, wer Michael Oher in die Super Bowl bringt,
ja, voll. Genau, Entschuldigung. Ja, exactly. Aber es ist eines der diversesten Run-Games, die NFL heuer gesehen hat. Also wirklich sehr, sehr viel Spaß und Freude am komplizierten Run-Game gestalten. Obwohl eben die Tackles und die O-Line jetzt gar nicht mal so super berauschend sind. Und ich habe das Gefühl, eine Sache, die man vielleicht als Philosophie auch noch erwähnen muss, ist eben, weil du gesagt hast, Elway, die Denver Broncos sind ein sehr zusammengekauftes All-Star-Team. Mhm. Also Peyton Manning ist kein Bronco ursprünglich, Talib ist kein Bronco ursprünglich, DeMarcus Ware ist kein Bronco. Also sehr viele Leistungsträger auf dem Team sind Free Agency All-Stars. Während hingegen die Panthers viel mehr auf den Draft bauen. Und da habe ich eben das Gefühl, haben sie auf Defense viel besser getroffen als auf Offense. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass Sean McDermott ein leichteres Spiel hat als Defensive Coordinator oder sich leichter tut, eine passable Defense auf die Beine zu stellen als Defensive Coordinator.
Also er muss sicher weniger innovativ sein.
Ja.
Oder weniger
einfallsreich. Ja, und das ist auch ganz klar. Also die Panthers Defense ist extrem unkompliziert, schematisch, ist eine reine Execution Defense, total wenig schematisch, also ganz wenig verrückte Blitzes, ganz wenig Disguises, also es ist mehr ein Go-Out-and-Play und wenn du einen Kikli da drin hast und wenn du einen Kawan Short da drin hast und einen Josh Norman da drin hast, dann spielt sich das halt auch leichter.
Ja, absolut. Und Special Teams, irgendwas zu erwähnen bezüglich Coaching?
Kommt mir jetzt nichts direkt in den Sinn. Ted Ginn war ja schon, bevor er bei den Panthers war, ein Special Teams Ass und nicht sehr viel mehr. Also ich glaube, da werden wir, Special Teams könnten natürlich ein Riesenfaktor sein, wenn das Spiel so läuft, wie Denver es hofft, nämlich Low Scoring und knapp. Dann wird es darum gehen, wer die 5 Field Goals reinmacht. Ne? Also so einen Spielverlauf kann ich mir auch vorstellen, dass dann Brandon McManus der wichtigste Mann am Feld plötzlich ist, wenn er 5-mal Field Goals kicken muss.
Gegen den Wind oder mit dem Wind, weil in Santa Clara oder in San Francisco, wie ich immer was nennen will, immer Winde sind, egal in welchem Stadion. Und da ist nur die Frage, wer sich da wohler fühlt mit diesen unwirtlichen Verhältnissen.
Sind die Winde, du als 49ers-Fan kennst das vielleicht am besten, sind die Winde oft entlang des Feldes oder quer zum Feld? Irgendwie gibt es dann irgendwie so eine Schlagseite?
Nein, sie wandern.
Sie wandern. Das
Allerbeste.
Okay. Super. Kann sich überhaupt
in die Richtung.
Nichts fordern.
Das heißt, man kann sie nicht irgendwie, man kann auch wirklich Pech haben und während die eine Hälfte, das erste Viertel ist es in die Richtung, das zweite Viertel ist es wieder in dieselbe Richtung, wo man spielt und so, also man kann mit dem Wind die Seiten wechseln.
Ja, sehr gut, super.
Also ist wirklich. Deswegen ist ja immer, also deswegen legen die 49ers immer ja viel Wert auf ihre Specialists. Und haben einen 500 ausgegeben für einen Panther, aber das ist eine andere Geschichte. Aber im Endeffekt hat man schon an Andy Lee und Kicker, der mir jetzt gerade in den Einfalt, gesehen, dass das wichtig ist und dass das auch schwierig ist.
Ja. Na, ich bin gespannt. Das kann wirklich ein ganz entscheidender Faktor sein in dem Spiel, den man jetzt irgendwie noch schwer abschätzt, weil die Verhältnisse einfach dann erst Sonntag klar sein
Aber
wird.
dann bleiben wir doch nur kurz bei den Special Teams bezüglich Spieler und wechseln und beenden das Coaching-Thema. Gibt's irgend, also Ted Ginn hast du schon erwähnt, dass der sicher jetzt prinzipiell vom Namen her was Größeres ist. Ist da, sind da umgekehrt die Broncos auch gefährdet oder sind sie zumindest stabil in der Coverage?
Es ist bei den Broncos immer ein bisschen schwierig, ihre Special Teams zu beurteilen, weil sie dieses besondere Stadion natürlich haben.
Ne.
In Denver, drum ist es irgendwie gar nicht so leicht, deren Special Teams immer genau abzuschätzen. Aber was ich zumindest bisher mitbekommen habe, habe ich das Gefühl, das war eine durchschnittliche Unit heuer. Also ohne, dass da jetzt irgendwie wer groß herausgestochen wäre. Oder in irgendeiner Art und Weise, dass das ja, Spiele groß beeinflusst hätte. Genau.
Und wenn man an Riverboat Run denkt, wer weiß, ob die Panther so viel im Einsatz sind, wenn es Fourth and Short ist.
Das kann, ja, das kann absolut sein. Also ja, wir kommen dann eh natürlich dazu, wo was die Offenses alle gut machen können und Short Yardage wird auf jeden Fall ein ganz spannendes Element sein. Würde ich mal sagen, in dem Spiel. Und ja, es kann wirklich sein, dass Punts gar nicht so eine große Rolle spielen, aber ja, auf Denvers Seite sind sie wahrscheinlich wichtiger, also auf Carolinas Seite, wie man in dem Patriots-Spiel auch gesehen hat, wo sie ja gefühlt in der zweiten Hälfte irgendwie 7-mal gepuntet haben und die Patriots jedes Mal tief gepinnt haben. Also, wenn es so ein Spiel wird, wo Peyton wirklich gar nichts auf die Reihe bringt, dann wird das natürlich extrem wichtig.
Dann ist es ein Field-Position-Game. Und das
Ja.
ist eh total spannend, finde ich prinzipiell. Aber
Voll, das wäre sehr interessant natürlich,
ja,
wenn das
macht die
so
Prediction
ausgeht.
halt schwieriger.
Ja, das stimmt. Sollen wir übergehen zu den anderen Units, wenn die Broncos Offense am Feld ist?
Wenn die Broncos Offense am Feld ist, dann
Bleiben wir einfach gleich mal
ist immer die Hoffnung, dass es kein Three and Out ist. Entschuldigung, das ist böse, aber
Ja. Ja, du hast voll recht. Es ist wirklich ein bisschen, ja, sehr schwierig zu sehen, wie das funktionieren soll, oder? Also ich habe irgendwie das Gefühl, wenn die Panthers Defense leider so durch die Bank, also leider für Denver Perspektive, so durch die Bank großartig ist, sehe ich da irgendwie wenig Lücken, die man ausnutzen könnte.
also, ich kann mich selten erinnern an eine Defense, wo, also doch eigentlich schon an die Seattle Defense, aber wo die Front Seven so dominant ist und noch in der Secondary zumindest ein wirklich herausragender ist, wo man sagt, okay, der macht da nur eine Seite zu. Wo man
Das stimmt,
einfach
ja,
sagen,
das ist
wo
ganz
man
selten,
sagen muss,
ja. Und
also,
das ist.
wo man sagt, also sowohl die eine Richtung, also der Run ist schwierig, weil einfach mit den Linebackers und mit den Tackles, da stehen sie einfach gut, finde ich. Da sind sie einfach zumindest in den Top, wenn jetzt 5 oder 7 sage, ist es egal, wahrscheinlich Top 5.
Ja, ich würde sie auch Top 5 auf jeden Fall
Ja,
packen.
und dann haben wir noch den Norman, wo man einfach sagen muss, der hat heuer eine Saison gespielt, die seinesgleichen sucht.
Ja, auf jeden Fall. Genau. Also das ist wirklich, das ist auch irgendwie eine große Problematik, der sich auch gute Offenses schon wirklich irgendwie nicht entziehen konnten, dass der Norman dir einfach deinen Number One Wide Receiver wegnimmt. Und man hat das auch gesehen, also auch explosive und großartige Passing Offenses wie eben Arizona vor 2 Wochen oder auch Seattle haben sich extrem schwer getan, quasi so wegzuschemen und herumzuschemen, dass du irgendwie wegkommst von Normen und Matchups generierst, wo du irgendwie halbwegs eine Chance hast. Ich würde behaupten, dass aufgrund der Verletzungsausfälle, die Carolina hat, nämlich dass ihr zweiter Corner und ihr dritter Corner de facto im Oktober noch arbeitslos waren und auf keinem Roster der NFL zu finden waren und jetzt sind sie Starter in einer Super Bowl, nämlich also Robert McClain vor allem, der zweite Corner, der neben Josh Norman spielen wird. und Captain Manolin als Nickel. Die beiden sind natürlich jetzt relativ gesehen Schwächen, wenn man so will.
Also. Und es ist ja nicht so, dass die Broncos mit ihren Wide Receivers jetzt unterbesetzt werden, würde ich sagen.
Also ja,
sie sind jetzt nicht, sie sind jetzt vielleicht nicht, aber sie sind nicht das Problem, sagen wir so.
Ja, genau. Ich glaube, ich habe auch das Gefühl, ich glaube, aufgrund dieser Dynamik und zumindest von dem, was ich jetzt von den Panthers heuer gesehen habe und was ich, wie die McDermott Defense normalerweise ausschaut, ist, glaube ich, deutet alles darauf hin, dass Norman einfach Demaryius Thomas abstellen wird. Und das wird halt bedeuten, dass Robert McClain gegen Emmanuel Sanders anlaufen wird müssen.
Deep Balls
und vor allem halt Speed. Und das ist halt wirklich eine Sache, also ich kenne Robert McClain noch aus der Zeit, als er bei Atlanta gespielt hat. Und er spielt eindeutig besser gegen Size, als er gegen Speed spielt. Also eigentlich würde es in dem Spiel Sinn machen, die zu switchen und zu sagen, Robert McClain, du kriegst mit Safety Help Demaryius Thomas und man stellt Norman auf Sanders ab. Und das ist für mich quasi die spannendste Frage auf der Seite des Balles, ist, ob Rivera sich zu dem und McDermott sich zu dem Gamble trauen oder ob sie so belassen, wie sie es bisher die ganze Saison gemacht haben. Das bedeutet, Norman nimmt Thomas und man gambelt darauf, dass Peyton nicht genug, nicht oft genug. Ja. Genau.
Ja. Oder Sanders zu viele Bälle fallen lässt.
Detail am Rande, Robert McClain ist ein Journeyman und war immer nur Backup, aber seine allererste Career Interception war eine wirklich wunderschöne Deep Interception von einem gewissen Herrn Peyton Manning. Also der hat auch da eine kleine Geschichte in diesem Duell. Und was ich auch noch spannend finde da, ist, dass Peyton seit er von seiner Verletzung zurückgekommen ist, aufgehört hat, so sehr auf Demaryius Thomas zu fokussieren. Das ist auch, finde ich, sehr spannend, weil er die Targets jetzt mehr verteilt auf Emmanuel Sanders Seite, die ganzen Playoffs schon durch. Und das würde jetzt quasi eben die Frage aufwerfen, sieht das Rivera und denkt sich, ich stelle um oder belässt
er? Oder er lässt da einfach generell das Shadow und sagt, wir stellen uns so und so auf.
Auf einer Seite, ja. Das ist absolut möglich. Ja. Und dann wirst du halt die Frage haben, wenn Sanders oder Thomas in den Slot geht, ob du wirklich dann Captain Manolin. Das könnte schon interessant sein. Ja.
Oder Kikli.
Oder Kikli, ja, der beste Coverage-Linebacker. Also ich weiß nicht, ob es je eine Saison gegeben hat, wo ein Linebacker so sensationell in Coverage ausgesehen hat wie Kikli. Ja. Ja.
Ich weiß nicht, ob das so groß kommuniziert worden oder groß bekannt geworden ist. Mhm. Pro Football Focus nominiert ja immer den besten Coverage Player der Saison. Mhm. Und das ist dieses Jahr nicht ein Corner oder ein Safety geworden, sondern Luke Kuechly.
Ja.
Weil er mit Abstand und mit Längen besser und um Welten besser, das muss man wirklich betonen, als jeder andere Linebacker in dieser Saison war in der Coverage.
Also, ja, es ist
war sensationell. Ja, und jetzt ist in den Playoffs ist er noch besser geworden, finde ich, wenn man seine Statistiken anschaut.
Ja, und er hat jetzt in beiden Spielen einen Pick 6. Man weiß irgendwie nicht,
Und es ist total realistisch, dass er wieder eine macht, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja, also ich finde, es ist realistisch, dass er zwei macht. Peyton Manning hat nicht den Arm, um weit da jetzt jenseits von Kuechly zu werfen. Es wird sich alles in der Gegend abspielen, wo Kuechly dominiert. Ich weiß nicht, wie du ihn umgehen sollst. Also das ist einfach die Frage. Wenn das jetzt irgendwie Joe Flacco wäre oder Russell Wilson, der eben schon den Arm hat zu sagen, ich gehe auf die Deep Outs und ich gehe auf die Goes und alles und baue mein Gameplan darauf hinaus, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man ihn umgeht. Und sogar die konnten ihn nicht umgehen. Aber Peyton Manning weiß ich nicht, wie er allein von dem, welche Würfe er heuer macht, irgendwie an Kuechly vorbei soll.
Ja, aber dann ist das Dink-and-Dunk, oder wie heißt das?
Ja,
so. Dink-and-Dunk. Ja, das heißt, viele kurze Swings auf die Running Backs, auf die Tight Ends, wobei, wenn man auf die Tight Ends schaut, sind rein vom Gefühl her jetzt die zwei Namen, die mir in den Kopf fallen, beide eher Seam-Route-Läufer als kurze Stops.
Absolut, ja.
Also wenn ihr Vernon Davis ist, der Inbegriff von einem Titan, der tief gehen muss, damit er irgendwas machen kann.
Voll.
Ja. Deswegen hat er auch so wenig Targets bekommen.
Ja, genau.
Und Ladarius Green, auch er vom Gefühl her. Also da sehe ich, oder?
Ja, ja, ich glaube, was die meisten Fans irgendwie so sehr hyped oder freut, ist irgendwie, dass Owen Daniels halt letzte Woche diese schöne Partie gehabt hat gegen, vor 2 Wochen diese schöne Partie gehabt hat gegen Jamie Collins, der ja auch ein relativ guter Coverage-Linebacker ist. Und jetzt gibt es quasi ganz viele große Wahnvorstellungen in Denver, dass Owen Daniels die Super Bowl irgendwie aufbrechen wird gegen Kikli. Und dann kommt auch das Argument, dass Thomas Davis mit seinem gebrochenen Arm spielen wird, aber verletzt sein wird. Und diese Leute haben sich nicht dieses Carolina-Arizona-Spiel genauer angeschaut, wo Shaq Thompson, der First-Rounder von Carolina, ich meine, das ist ja auch, wie reich kannst du sein auf einer Position, und apropos gutes Drafting, Shaq Thompson Larry Fitzgerald abbekommen hat im Slot. Und Larry Fitzgerald bis zur Garbage Time, bis zum Fourth Quarter, glaube ich, keinen Catch hatte. Und erst dann, als das Spiel vorbei war, irgendwie relevant geworden ist. Und dann denke ich mir,
Thompson kann man schon natürlich dazu sagen, dass er Safety war im College und von dem er sicher in der Coverage prädestiniert dafür ist, zu bleiben und im Gegensatz zu irgendwie einem Passrusher zu werden als Linebacker in dem Fall. Und was ich gesehen habe, er ist ja noch total frisch hin. Ich habe heute zufällig gesehen, 365 Snaps hat er in der Regular Season bekommen. Genau. Das ist im Vergleich dazu, der First Rounder mit den meisten Snaps hat über 1100.
Genau. Na, ist auf eben. Ist er hat auch immer hinter Davis und Kikli gespielt, hat super von denen lernen können. Und jetzt kann er als super frischer Ersatz von der Bank kommen. Und eben, das will ich mal sehen, dass Owen Daniels das irgendwie dieses Matchup gewinnen kann. Das ist, finde ich, nicht entschieden. Das ist sehr, sehr offen.
Aber das ist sicher ein Matchup, das man beobachten kann und wird, weil Peyton Manning das sicher im Blick hat. Also man kann immer Manning viel sagen, solche Sachen sieht Manning.
Ja.
Wer am Feld ist und wo jemand jetzt sich hinstellt. Also da wird er sicher drauf hin probieren.
Ja, ich glaube auch, er wird eben Robert McClain als die Schwachstelle der Secondary wird er auch sehr genau identifizieren. Also ich glaube, auf der Ebene von Coaching in Zusammenarbeit mit Patents einfach ziemlich enorme Erfahrung als Quarterback. Glaube ich, kann man sich verlassen, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen werden, wohin sie gehen wollen mit dem Ball. Aber ob sie es exekutieren werden können, ist einfach sehr, sehr fraglich gegen diese Defense.
Stimmt. Zum Laufspiel, Marco. Laufspiel. Gibt es ein Laufspiel? Wird es eins geben?
Ich weiß es nicht. Was glaubst du? Ich glaube, das Laufspiel ist wahrscheinlich ein bisschen besser als das Passspiel gewesen. Aber es bleibt irgendwie, die Box, wie du sagst, ist geprägt von so irre guten auch Run-Defendern. Also sowohl auf Linebacker-Seite als auch eben Kawan Short, der, finde ich, sich in die J.J. Watt, Aaron Donald, Stratosphäre heuer gespielt hat irgendwie, einer der besten D-Tackles der Liga einfach ist. Und Starlo Tulele neben ihm, der ein irre guter Run-Defender ist. Also es ist irgendwie, ich weiß es nicht.
Ja, und bei den zwei Running Backs, Anderson und, hilf mir mal, wie heißt der Kleine?
Hillman,
Ronnie Hillman, genau. Das San Diego State
genau.
Typ. Ja, die waren halt so gar nicht flashy heuer, oder? Also die waren brav und Anderson hat sich wirklich in die Saison spielen müssen, weil am Anfang gar nichts gegangen ist.
Absolut, ja.
Aber
also ja, das ist das Spannende. Und die sind halt auch sehr Boom und Boom or Bust. Ne? Also da war sehr wenig Konstanz jetzt bei ihnen.
Ja, genau. Also das habe ich ja mit flashy, also wenn ich sage mit flashy, also sie waren, da war irgendwie
sehr viel, also ich, sehr viel
da
Bass.
Fehlt die Konstanz und alles. Also da fehlen aber auch die Big Plays, finde ich. Also ich habe jetzt nicht, also zumindest habe ich nicht im Kopf, dass irgendwie pro Game ein Big Run auf jeden Fall von ihnen kommt.
Nein, nein. Man kann sich nicht drauf verlassen. Ne?
Eben.
Es ist auch irgendwie interessant, dass, ich weiß nicht, wenn man will und die einzige Schwachstelle in der Carolina Run Defense suchen will unbedingt, dann ist es interessanterweise die Power Situations, also dritter und vierter und kurz. Mhm. Das heißt, also wenn Denver eben dieses Dink and Dunk, Kurzpass, langgezogene Spiel mit langen Drives haben will, dann müssen sie halt schauen, in möglichst viele Third and Ones und Third and Twos zu kommen, wo man eventuell eine Chance hat, hinter den Tackles irgendwie genug Push zu kriegen, um diese 2 Yards zu kriegen, die man braucht fürs First Down. Viel mehr wird man nicht kriegen, aber das ist so eine der wenigen Schwächen in dieser Carolina Defense, wo ich sagen würde, es ist nichts, auf das man gameplanen kann, aber wenn es irgendwie zu vielen Third and Shorts kommt, wo Peyton nicht werfen muss, wäre das einer der Wege, wie ich mir vorstellen kann, dass Denver Drives extenden kann.
Ja, und das funktioniert jetzt, wenn man so prinzipiell in der Super Bowl-Geschichte, wenn man da zurückdenkt, dass die Super Bowls immer sehr langsam starten und immer sehr vorsichtig starten. Ja. Und wenn die Spiele lange offen sind, dann funktioniert das gut.
Ja.
Wenn die Panthers so losstarten wie gegen die Seahawks, zum Beispiel, wo sie im ersten Viertel 21-0 vorne waren oder was, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann ist die Sache vorbei. Dann geht es nicht mehr.
Genau. Also eben.
Dann
also
kann man keine langen Drives mehr fahren.
Genau, wenn das Spiel in Peytons Hände fällt, sodass er es gewinnen muss, dann wird das einfach schwierig. Ja? Also eben, die relative Schwäche, das sind alles nur relative Schwächen. Es ist sehr schwer, eine wirkliche Schwäche zu finden bei Carolina. Aber Three and Outs und Punts pro Drive, das sind so die Sachen, da sind sie halt im Mittelfeld. Und sie erlauben auch kurze Pass-First Downs. Nicht lange, aber kurze Pass-First Downs gehen. Also es ist wirklich, es ist ein sehr, sehr kleiner Korridor, wie ich mir vorstellen kann, dass die Broncos Offense bestehen kann. Und eben, wie du sagst, das reichen irgendwie 2 Spielzüge im ersten Quarter. Wenn es irgendwie 14-0 steht im zweiten, dann fällt dieser Gameplan auseinander, weil du irgendwann anfangen wirst, werfen zu müssen. Und da wird dann die Frage der Geduld sehr wichtig werden.
Wobei Kubiak schätze ich als sehr geduldig ein, oder? Weiß nicht, wie geduldig Manning ist.
Ja, wie geduldig Manning ist, ja. Kubiak würde ich als geduldig einschätzen, ja. Ich hab mir für den Podcast jetzt nochmal auch das All-22 des einzigen Panthers-Verlustes heuer angeschaut gegen die Atlanta Falcons, gegen meine Falcons, und versucht herauszufinden, was da passiert ist, dass dieses Spiel verloren gegangen ist. Und also es gibt keine großen Erkenntnisse, die jetzt irgendwie arg aufzeigen würden, weil die Panthers einfach extrem gelangweilt in dieses Spiel gegangen sind. Und durch blöde Penalties und dadurch, dass Jonathan Stewart verletzt war, das einfach irgendwie Fahrt runtergespielt haben. Aber eine der Sachen, die man sehen konnte, war Geduld auf der Running Back Position. Also sowohl in der Usage vom Playcalling her, als auch vom Running Back selber. Also die Falcons haben es geschafft, auf der Offense das Spiel zu komprimieren und es hat nur 8 Possessions gegeben pro Team, eben ganz lange Drives. Und selbst wenn der Lauf nicht funktioniert, sind sie beim Lauf geblieben. Und Devonta Freeman hat dann in den richtigen Momenten auch gewartet, den einen Linebacker aussteigen lassen und dann die 5 Yards zu holen, anstatt durch die Tackles durchzulaufen für einen 2-Yard-Gain. Hm. Und die Geduld ist also irgendwie das einzige quasi Mittel, das ich offensiv sehe, mit denen man die Panthers vielleicht irgendwie biegen kann. Halt Cam Newton auf der Bank, mach lange Drives, und wenn du in die Red Zone kommst, dann sind sie eh auch wieder eine relativ humane Defense. Also man kann auch in der Red Zone gegen sie scoren hin und wieder. Vielleicht hat man so eine Chance, irgendwie das aufrechtzuerhalten.
Und mit der guten Feldposition, die wir vorher besprochen haben, wäre das ja machbar. Okay?
Genau, das hilft auch. Ja, genau.
Dann drehen wir um. wenn die Panthers Offense, Mike Schuler Offense.
Die spannendste Seite, die spannendere Seite des Spiels.
Ne? Definitiv.
Die Cam Newton Offense gegen die Wade Phillips Defense. Ja. Also das ist wirklich, ja, das wird schön.
Ja, da kann man, also wenn wir zurückdenken an letztes Jahr, wo unser Tenor nach dem Spiel ja war, dass das ein Teamsport ist und das im Endeffekt der Unterschied vom Dimeback, also vom vierten Cornerback, entschieden hat. Simon gegen Butler.
Ja,
Simon Butler hat gewonnen. Ja. Und dieses Mal wird es vielleicht nicht jeweils der Dimeback sein, aber es kann gut sein, dass irgendwie die fünfte Waffe gegen den fünften Verteidiger entscheidend ist.
Ja.
Wenn ich mir diese Seite anschaue.
Da hast du voll recht. Das ist eine sehr, 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 sehr spannende Frage, genau auf der Seite, weil eben Carolina mit dieser auswechselbaren Schar an Wide Receivern, die, also Jericho Cotchery kann leider nicht mehr so schnell laufen, wie er möchte, aber der Rest ist irgendwie sehr rotierbar, kommt mir vor, so gute und großartige Leistungen vollbracht hat. Und ja, in der Mitte steht natürlich Cam mit seinem Lauf- und Passangriff. Und auf der anderen Seite bei Denver, ja, es kann wirklich sein, dass jemand wie Bradley Roby das Spiel entscheidet und dass Backup-Safeties das Spiel entscheiden, weil beide Safeties bei Denver angeschlagen sind. Und das etwas ist, was Greg Olsen sehr freuen wird. Genau. Wenn er da nicht gegen die Starter ran muss.
Und es hat ja schon Teams gegeben, die Greg Olsen einfach vergessen haben.
Das passiert immer wieder. Ich weiß nicht genau, wie man das macht, aber scheinbar.
Vielleicht erinnert er zu viele Leute an den Quarterback von Notre Dame, Jimmy Clausen.
Und deswegen vergisst man ihn, ja.
Ja, genau. Nein, also Spaß beiseite. Greg Olsen wird hoch auf der Rechnung stehen, hoffentlich, in der Defense.
Ja, es ist...
Aber reden wir mal von der Defense. Was siehst du als klaren Vorteil in der Broncos Defense, wenn du auf die Panthers Offense schaust?
Naja, der Pass Rush ist sicher der größte Vorteil. Also die größte Diskrepanz ist der Pass Rush. Der Broncos Pass Rush ist, finde ich, ja, also ganz klar der beste der Liga gewesen. Mhm. Und das Brady-Spiel, eben, also das, wie gesagt, Canton-Gameplan, was DeMarcus Ware und Von Miller in dem Spiel aufgeführt haben, mit den 23 Hits, die sie Brady verpasst haben. Also, wenn die Panthers passen müssen, wird, glaube ich, der Pass Rush ankommen. Eben, wie du sagst, Michael Oher und Mike Rammers, der Right Tackle, die sind natürlich solide gewesen dafür, was man von ihnen erwartet hat. Aber die Panthers sind auch das Team, das am meisten gelaufen ist heuer. Also, es war jetzt nie ein Spiel, wo man gesagt hätte, jetzt liegt es an euch beiden, den besten Pass Rush der Liga aufzuhalten, auf dem Weg zu Cam Newton, der sich aus einem Loch rausbuddeln muss. Ne?
Und das du kannst halt ihnen ja auch nicht ständig Hilfe geben, genau, weil in der Mitte dann wieder Malik Jackson wartet.
Genau.
Oder
genau. Ja. Derek Wolfe. Ja.
Also Derek Wolfe, also ja, da ist die D-Line einfach so durch die Bank stark, dass man nicht die Double Teams nach außen legen kann. Nur, ja, sagen wir es mal voll so.
Absolut, genau. Und das ist eben das, also das wäre quasi die Überraschung, aber das haben wir heuer auch einfach noch nicht gesehen, de facto, dass Carolina in so einem Loch ist, wo man das Gefühl hat, jetzt müssen Oher und Rammers die Verantwortung übernehmen. Ich komme wieder zurück zu diesem Atlanta-Spiel, das sie verloren haben. Das war so ziemlich die einzige Situation, diese 5 Minuten am Ende von diesem Spiel oder wenn man so will, das vierte Quarter, wo man das Gefühl hat, ah, okay, wir haben es verschlafen, wir sind hinten, jetzt müssen wir anfangen zu werfen. Und dann sind sie auch gerne Max Protect gegangen, um ihnen Hilfe zu geben. Also haben die Running Backs und Tight Ends drin gelassen, als Protection, um ihnen Hilfe zu geben. Und Claiborne und Vic Beasley sind trotzdem vorbeigekommen. Also das war das einzige Spiel, wo ich das Gefühl gehabt habe, da waren sie mal in dieser Bedrängnis. Aber wenn sie von Anfang an führen, dann werden sie in diese Bedrängnis nicht kommen.
Und wenn wir von Max Protect reden, habe ich schon wieder Sorge, weil wenn Greg Olsen in Max Protect bleiben muss, dann macht man sich eines der wichtigsten Matchups sofort zunichte.
Genau.
Also ja. Aus Denver Sicht muss man schauen, dass man Max Protect erzeugt, finde ich. Weil
ja,
ich cover lieber diese No-Name-Wide-Receiver wie Greg Olsen.
Genau, ja, absolut. Das war auch etwas, also was Atlanta in dem Spiel auch gemacht hat, war Olsen war nie gegen einen Linebacker One-on-One in Coverage. Also es war immer, wenn es ein, also entweder ein Cornerback oder es war ein Linebacker mit Safety, aber es war nie ein Linebacker One-on-One.
Gibt es in Denver einen Linebacker, den du auf Olsen ansetzt?
Also Trevathan und Marshall sind beide besser als alles, was Atlanta hat, aber ich würde als Gameplan würde ich es nicht machen. Also als Gameplan würde ich keinem der beiden zutrauen, dass sie über die gesamte Distanz eines Spiels Olsen in Schach halten können. Das würde mich wundern, wenn es hinhauen würde. Es wäre ein sehr mutiger Gameplan von Wade Phillips, wenn er das machen würde.
Dann, wenn nicht das, was macht dann, was machen die Panthers dann? Alles.
Ich glaube,
alles etwas.
Sie machen auf jeden Fall alles. Und was die Panthers halt hauptsächlich machen werden, ist laufen. Es wird ihnen, glaube ich, relativ egal sein. Also so wie das Spiel aufgesetzt ist und halt einfach, das muss man ganz ehrlich sagen, so wie es vermutlich verlaufen wird, wird Carolina sich nicht viel Sorgen darum machen müssen, ob Greg Olsen jetzt von TJ Ward und Trevathan oder von Marshall und Darren Stewart gecovert wird oder nicht, weil sie einfach 25 bis 30 Mal laufen werden und Cam Newton wird 20 bis 25 Pässe werfen. Und das Laufspiel ist, finde ich, die interessantere Dimension auf der Seite des Balles.
Nee. Führ mal aus, wieso? Wieso ist sie interessanter?
Ich glaube, also erstens eben, weil das ihre Identität ist, weil sie das die ganze Saison über gemacht haben. Sie haben, also wie gesagt, ich glaube, die meisten oder zweitmeisten Runs insgesamt sind in dem Sinne sehr wenig, also vergleichsweise viel weniger das Cam Newton Team, als wie es die Leute wahrnehmen, sondern sind eben ein Team, das sehr, sehr stark von einem sehr kreativen Run-Spiel lebt, von einem sehr, sehr guten Jonathan Stewart lebt, der jetzt eben gesund ist und absolut problemlos diese Aufgabe auch übernimmt, des Horse, also des Workhorse Powerbacks. Und Carolina war in jedem Aspekt des Laufspiels eine extrem dominante Unit. Also auch viel besser als im Run-Blocking als im Pass-Blocking zum Beispiel.
Na und, also was mir explizit bei den Panthers aufgefallen ist, dass sie Inside wie Outside gut können.
Ja.
Da gibt es nicht viele Teams, die sowohl Inside als auch Outside können. Also ich habe jetzt ein bisschen Philadelphia Film angesehen, da gibt es einfach so massive Unterschiede. Mhm. Wenn einem Murray's Inside anschauen, ist furchtbar.
Mhm. Ja. Absolut, genau. Und das ist eben
und diese Konsistenz genauso.
In allen Richtungen. Und da ist leider, also quasi, da muss man jetzt wirklich sagen, auch das ist das schönste Matchup, ist die Offense gegen die Defense. Und sogar da muss ich sagen, fällt alles irgendwie in die Panther-Richtung, kommt mir vor. Ja? Weil eben, worin sie voll gut sind, sind Power-Run-Situations. Ja? Darüber haben wir auch auf der anderen Seite das Ball geredet. Denver, das ist ihre einzige Schwäche. Also das ist das, wo sie wiederum nicht mithalten können normalerweise.
Ja, weil sie halt auf Pass Rush aussehen. Weil sie auf Pass Rush
aus sind, genau. Das Laufspiel von Carolina, wenn es eine relative Schwäche hat, dann ist es hinterm Center. Das ist genau das, wo Denver eigentlich am besten funktioniert. Hinter Center lassen sie nichts zu. Also das annulliert sich irgendwie. Das macht Carolina einfach nicht. Die laufen fast nie über Ryan Khalil. Die Stärke,
was spannend ist, weil er ja bester Liner ist fast, oder vom Gefühl her.
Ja, genau. Ja, vom Gefühl her ist er das, genau. Aber sie machen es im Vergleich zu anderen Teams viel seltener. Sie sind auch nicht so gut darin. Das ist eben Teil von dem Scheme auch, das Mike Shula fährt, wie die Double Teams funktionieren und dass er meistens halt alleine und One-on-One gelassen wird, weil er eben der Beste ist. Und dementsprechend wird er dorthin gelaufen, wo die Double Teams hingehen was eben die Lücken aufmacht. Und auch wenn man von links und rechts zum Beispiel schaut, ist die Stärke des Laufspiels hinter Oha gewesen, also links von Oha, Left End Runs, wo sie Achter der Liga waren. Und das ist genau die schwächste Stelle. Also von einer sehr guten Run-Defense, aber die schwächere Stelle war Malik Jackson auf der rechten Seite der Denver Defense. Also es, sogar in diesem Matchup habe ich das Gefühl, hat Carolina das glücklichere und bessere Setup irgendwie von dem, was sie an Schaden anrichten können. Also es wird ein sehr, sehr spannendes Duell da, aber ich glaube, es wird auch hier sehe ich leichte Vorteile sogar auf der Carolina-Seite.
Zu guter Letzt Newton, Marco. Mhm. Wie viele Läufe sehen wir von Cam Newton? Wie viel? Wie viel designed und wie viel undesigned? Vielleicht kann man das nur aufteilen, weil.
Ich kann mir vorstellen, dass er bis zu 15 kriegt, ehrlich gesagt. Es würde mich nicht wundern.
Weil?
Es ist das letzte Spiel.
Du siehst jetzt nicht irgendwie ein Loch bei den Broncos, sondern einfach nur, weil alles oder nichts.
Ich sehe es eben, weil alles oder nichts und weil Newton so eine Macht ist, wenn er läuft, sei es designed oder undesigned, dass der einzige Grund, warum man das nicht öfter gemacht hat, war, weil man ihn gebraucht hat für die nächste Woche. Und die gibt es halt jetzt nicht.
Hm. Wer ist ein Backup?
Oh.
Dass wir das Gespräch angesprochen haben. Ja.
Du gehst jetzt quasi von dem Best Case der Denver Broncos Defense aus, dass sie nicht gegen Newton spielen müssen. Das ist, glaube ich, schon noch immer Derek Anderson. Derek Anderson.
Also, ja, okay.
Der war mal in einer Pro Bowl, glaube ich, wenn ich jetzt.
Aber schon auch, also wenn wir uns aussuchen können, Simon, mir wäre Osweiler in der Kubiaktiv Offense lieber wie Anderson in der Schuler.
Ja, auf jeden Fall. Nein, also das Duell der Backup-Quarterbacks geht ganz klar an Denver.
Gut, haben wir das auch gesprochen.
Ich habe auch einen Blick geworfen, nur um das Laufspiel kurz abzuschließen, auf die Denver Defense. Wenn sie gegen gute Run-Offenses gespielt haben, ne, was Carolina ist.
Ja.
Sie haben zweimal gegen Kansas City gespielt, was die beste Run-Offense war heuer. Trotz Jamal Charles Ausfall mit einer super Run-Blocking-O-Line. Und Kansas City, das von Alex Smith geführt war, hat 24 und 29 Punkte der Denver Defense umgehangen. Ne? Und die sonst in der Saison 17 erlaubt. Aber in den beiden Spielen 24 und 29. Beide Male über 100 Yards, sonst 77. 5 Yards per Carry erlaubt, sonst 3,0. Und was kann Kansas City super? Über links laufen. Und über Mitte und rechts können sie nicht gut laufen. Also das ist genau der Blueprint, wie man die Denver Defense knackt, ist mit Laufspiel, gar nicht Quarterback setzen, sondern Laufspiel über links, hinter Oha, nicht den Pass Rush überhaupt quasi ins Spiel bringen. Das haben sie auch gegen Pittsburgh in den beiden Spielen gemacht. Und sogar die Teams, wo sie gute Run-Offenses irgendwie im Schach gehalten haben, wie Chicago und Cincy und Minnesota, da hat es immer auch Sachen gegeben, wo man gemerkt hat, Denver ist zumindest verletzlich auf der defensiven Seite. Und genau das wird irgendwie Ron Rivera auch wissen und sehen. Und ich habe das Gefühl, dass sogar eben auf der Stärke, also auf der Stärke von Denver, wird Carolina genug Lücken finden, um...
Also man hört dir ganz klar raus, wo du im Moment hintendierst, wenn ihr das jetzt mal so ansprichst.
Völlig überzeugt, dass Denver das gewinnen wird.
Na, was ich noch zu Kansas sagen will, das vergessen so viele und das ist immer, wenn man Alex Smith hört, fallen einem unter 10 Yards Würfe ein.
Genau.
Aber, und das ist heuer total extrem aufgefallen, er ist extrem mobil, er ist brandgefährlich, wenn man ihn laufen lässt.
Absolut.
Er ist nicht so ein guter Läufer wie Cam Newton.
Ja.
Aber wenn ich mich recht erinnere, hat er auch gegen die Broncos im Lauf gut ausgesehen.
Auf jeden Fall.
Und okay, ein Blueprint, das ist natürlich auch ein Blueprint für die Defense, wo sie drauf schauen werden. Also wenn man wenn die selbst scouten, dann wissen sie,
Genau.
okay, da haben wir Lücken oder da hatten wir Lücken.
Exakt, genau. Das wird genau das spannende Schachduell werden, glaube ich, auf der Seite des Balles, ob Denver sich diese Anfälligkeit gegen die Läufe über links anschaut, über den Left Tackle anschaut und ob sie was dagegen machen. Und wenn sie das überraschenderweise wegnehmen können, dann muss Mike Shula improvisieren, dann muss Cam Newton improvisieren und dann könnte es eben zu irgendeiner Form von Überraschung kommen. Es ist auch noch immer quasi offen, ob Cam Newton nicht einfach irgendwie, der hat schon noch immer in sich die Möglichkeit, diese Interceptions zu werfen, wo er irgendwie sich zu sicher fühlt. Das hat es auch heuer ein paar Mal gegeben. Mhm. Das kann man nicht ausschließen gegen eine extrem gute Defense, die, wie gesagt, auch einem Brady extrem überraschen konnte mit den Looks, die sie ihm präsentiert haben, ist das nicht ausgeschlossen. Ja? Also ich würde auch bei der Frage von wie viel wird Cam in Coverage sehen, ich glaube, da wird er sicher Überraschungen erleben, die er so noch nicht gesehen hat. Also es gibt natürlich Hoffnungen da. Ja.
Okay. Ja, Marco, ich fürchte, wir kommen dann zu unseren Tipps. Oder hast du noch irgendwelche Analysen, die wir dringend loswerden müssen?
Ich glaube, wir haben eigentlich so ziemlich das meiste besprochen. Mir fällt jetzt zumindest nichts mehr ein. Aber ich tue mir noch immer...
Ja, die Halftime-Show-Analyse müssen wir noch machen.
Na, wer ist eigentlich? Ist Coldplay?
Coldplay und Beyoncé, oder?
Beyoncé wieder, okay.
Ich glaube als Backup oder also als...
Ja, ja, als Überraschungsding.
Wie heißt das?
Egal. Also, ja. Das ist, finde ich, eine massive Rückentwicklung von Katy Perry mit Missy Elliott als Überraschungsgast.
Die wenn die Missy Elliott nicht gewesen wäre... Aber andere Geschichte.
ja, Predictions. Was sagst du? Wie glaubst du, läuft das Spiel ab? Wie siehst du den Verlauf des Spiels?
Also ich glaube, dass auch wenn die Panthers in den letzten Partien immer gezeigt haben, dass sie die ersten 20 Plays auf ihrer Offense super scripten, dass sie keine 20 Punkte in der ersten Hälfte machten. Ganz sicher nicht. Also ich glaube, dass das wieder ein Slow-Developing-Game wird, wie jede Super Bowl, die ich jetzt die letzten Jahre verfolgt habe. Und damit bleibt es lange spannend, damit bleibt es lange gut für die Defense der Broncos. Und dann glaube ich, ganz ehrlich, dass das eine haarscharfe Partie wird und eine super spannende Partie. Ich glaube, dass sie nicht auf dem Level sein wird vom letzten Jahr, weil das einfach schwierig ist.
Ja,
das ist. Und wenn ich jetzt, soll ich jetzt die Punkte sagen oder magst du deine kurze Analyse auch noch machen?
Sag die Punkte.
Ich glaube ja, dass das irgendwo bei 21, 17, 24, 20 wird. Also wenn ich mir jetzt festlegen muss, dann sage ich, 24-20 Panthers.
24-20 Panthers.
Und auch, also die 24 nur, weil es am Ende dann, weil sie am Ende dann auch wirklich nochmal einen Touchdown drauflegen. Also weil 24 ist viel, finde ich, für das, was wir jetzt besprochen haben.
Ja, aber sind da jetzt die zwei Luke Kuechly Pick Sixes drin, oder?
Oder ohne. Nein, ich habe einen drin und ich habe sonst einen, viele Runs und ein Big Play von Newton, so auf die Art.
Ja, ja. Ja, also das freut mich, das ist quasi ein sehr optimistischer Zugang, also dass das so wird. Natürlich, wir wünschen uns alle eine knappe und spannende Super Bowl und wir wünschen uns alle nicht, dass das irgendwie so einseitig wird, wie es Peyton schon mal erfahren durfte. Oder musste eher. ich glaube auch, dass Super Bowls, die Nervosität ist auf jeden Fall ein Faktor. der dazu führt, dass sie einfach immer langsamer starten, was dazu führt, dass das quasi von Anfang an eher Denvers Spiel ist. Und ich glaube eben auch, dass das Wade Phillips mit Verlauf des Spiels besser auch, also auch mit Verlauf des Spiels besser mithalten kann mit dem, was die Offense und was Rivera auf Panther-Seite an Adjustments machen werden, als es jetzt umgekehrt der Fall wäre. Und ich glaube, deswegen kann er auch das schaffen, das Spiel lange offen zu halten. Und mich erinnert es einfach extrem an so einige Playoff-Spiele, die nicht, also wo einfach nichts dafür sprach, dass der Underdog eine Chance hat. Also, und ich denke jetzt da von sehr offensichtlichen Fällen wie die erste Giants Super Bowl von Eli über
die zweite Giants Super Bowl. Nein, aber.
Ja, über die zweite Eli Super Bowl, über Beastquake, über Atlanta's Sieg gegen Seattle, über ganz viele so Fälle, wo ich das Gefühl habe, da spricht nichts dafür, dass das hinhaut. Und dann ist es dann doch irgendwie viel enger, als man glaubt. Und ich kann mich erinnern, ich habe bei Beastquake damals, habe ich all die Gründe aufgezählt, warum das irgendwie, warum Seattle doch vielleicht eine Chance hätte gegen die Saints. Und habe mich dann am Ende quasi entschieden zu sagen, ah, die Saints machen es trotzdem quasi. Ich habe jetzt irgendwie ganz viel überlegt, warum, und habe mich dann umentschieden. Und dann ist Beastquake passiert. Und darum mache ich es jetzt nicht. Darum mache ich es jetzt nicht und sage, die Broncos gewinnen das 21-20.
Nicht schlecht.
Okay. Sei es mit einem Mist-Field-Goal am Ende oder mit wieder irgendeinem
Safety. Mit einem extra Punkt.
Ja, irgendwie sowas. 21-20 Broncos.
Nice. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und ich, also nur bin ganz bei dir und ich kann mir das super vorstellen. Ich habe die Panthers dieses Jahr zu oft unterschätzt und haben mir zu oft gedacht, die müssen jetzt endlich fällig sein. Ja. Und sie waren nie fällig, außer bei dem einen Spiel, wo es einfach egal war.
Ja. Und von dem ja, es ist auch wirklich, also was vor den Playoffs noch, finde ich, ein großes Argument war, und das geht jetzt nicht mehr, sie haben wirklich einen lächerlichen Schedule gespielt. Also der Rekord, der war mir wirklich herzlich wurscht, das 15-1.
Ja, absolut. Weil
sie haben absolut niemanden gespielt, der irgendwas drauf hatte. Und aber die zwei Performances in den Playoffs, die sind einfach jetzt ein anderes Kaliber. Also da kann man jetzt nicht mehr sagen, jetzt haben sie niemanden gespielt, weil jetzt haben sie halt mit Seattle und Arizona, das sind wirklich zwei auch meiner Super Bowl Favoriten gewesen, und die haben sie weggeblasen. Also ohne.
Na, und vor allem so von Anfang an kein Widerstand.
Kein Widerstand. Und jetzt gilt das Schedule-Argument nicht mehr. Und darum bin ich jetzt auch, also seit den Playoffs kann ich da nichts mehr meckern. Also da gibt es einfach nichts mehr, was man unterschätzen könnte, nichts mehr, was man irgendwie wegreden kann. Sie sind eindeutig das bessere Team und auch völlig zu Recht favorisiert auch. Ich glaube, mittlerweile sind sie bei 5,5 Punkten, wenn nicht sogar schon bei 6 Punkten. Also es ist auch durchaus ein ziemlich großer, ziemlich großer Point-Spread. Aber ja, es ist absolut zu Recht, und der Point-Spread ist, finde ich, zu niedrig, weil einfach sehr, sehr viele nostalgische und casual Leute halt auf Peyton noch immer Geld setzen und ihn halt diesen Sonnenuntergangsritt irgendwie sich ihm wünschen, was ich auch verstehen kann, aber in Wirklichkeit sollte dieses Carolina-Team bei der Offense, die ihnen gegenübersteht, mindestens einen Touchdown-Favorit sein.
Okay. Aber prinzipiell, also ich finde schon, dass die Broncos, und jetzt mache ich eine Klammer auf, Defense, Klammer zu, sich die Super Bowl verdient hätte nach diesem Jahr.
Ja.
Bei Manning sind wir uns auch einig, dass sie nicht wegen Manning, sondern mit Manning.
Ja, trotz Manning.
Ja, das trotz wollte ich jetzt nicht sagen, aber es ist beinahe so.
Nein, es ist,
er hat ja jetzt noch keine Spiele verloren für sie oder keine Extremen, aber
Naja, nee, sie haben einige Spiele trotz ihm gewonnen. Ja.
Genau. Und aber prinzipiell sind sie absolut verdient in der Super Bowl beide.
Ja, das auf jeden Fall. Also das und auch diese Wade Phillips Defense, also ich finde eben, das ist etwas, das wird uns noch länger beschäftigen, glaube ich. Also das ist etwas, so wie ein gewisser Herr Rex Ryan, den man belächelt hat und gesagt hat, das ist irgendwie eine sehr komische Figur. In diesem einen Jahr, wo er Brady und Peyton nacheinander in den Playoffs mit unfassbaren Gameplans rausgehaut hat, diese Leute gehen dann nicht so leicht weg. Die bleiben dann. Und insofern freue ich mich dann auch auf die kommenden Saisonen, wenn diese Denver Defense weiterhin, also zumindest für ein paar Jahre auf jeden Fall, eine der spannenderen zum Anschauen sein wird, weil das ist wirklich total brillant, was die heuer da auf die Beine gestellt haben.
Und ich vermute richtig, dass dir recht wäre, wenn die Panthers nicht so ein Juggernaut werden.
So als jetzt endlich South. Ja, natürlich. Natürlich ist es urmühsam, als Falcons-Fan da zuzuschauen. Aber was soll ich dir erzählen? Du warst jetzt in der Division mit den Seahawks, die ja auch ihre eigene kleine Mini-Dynastie da jetzt haben. Also es ist natürlich nie lustig. Ja? Und ich persönlich habe keine regionale... Aber
auch zu den Seahawks, die Dynastie ist viel schneller beendet worden, als jeder gemeint hat.
Ja, da war ich also, gar nicht so sicher, ob sie so schnell...
Ja, aber wer weiß, ob sie beendet ist, aber sie ist nicht so extrem dominant, wie wir vor 2 Jahren oder wie wir letztes Jahr noch gemeint hätten.
Voll, ja. Mich wundert ja mehr bei den Panthers, ist es ja, finde ich, ein bisschen fast umgekehrt, dass die unterschätzt werden quasi, also in dem, wie sie jetzt dargestellt werden als dieser auch also quasi überraschendes super Team. Das eine Argument ist das Schedule, über das wir geredet haben, aber das andere ist, die Panthers waren vor 2 Saisonen haben sie eine Bye-Week gehabt. Die waren 12-4 vor 2 Saisonen und haben eine Bye-Week gehabt und haben dann gegen deine 49ers verloren. Und letztes Jahr haben sie ein Playoff-Spiel gewonnen. Natürlich Injury depleted und in einer miesen Division gerade noch irgendwie in die Playoffs gekommen, aber es ist nicht so, als ob diese Panthers jetzt irgendwie aus dem Nichts heraus gekommen wären. Das ist ein Team, das schon seit einigen Jahren extrem gute Aufbauarbeit leistet und Ron Rivera, seit er seinen Schwenk zu Riverboat Ron gemacht hat, ein super Coach einfach ist und dieses Team ist nun schon länger da. Das ist überhaupt nicht überraschend, dass die so gut sind und sie werden sich auch noch 1, 2, 3, hoffentlich nicht mehr Jährchen extrem dominierend und wichtig in der NFC sein.
Schön. Dann bleibt uns, glaube ich, nur mehr eines zu sagen. Viel Spaß.
Ja, genau, viel Spaß. Dann hören wir uns vielleicht dann danach wieder.
Das wäre der Plan, hätte ich gesagt. Plan.
Ja, so wie letztes Jahr.
So zeitig wie möglich,
ja. Und habt eine schöne Super Bowl alle miteinander.
Exakt. Viel Spaß, macht's gut, bye. Schönen Abend und bis denn.
Bis denn, Baba. Ciao.
Ciao. Fällt mir gerade noch ein, wir haben vergessen, Mike Tolbert zu erwähnen.
Mike Tolbert.
Den Fullback, den... Ja. Den einzigen Fullbacks, den es noch irgendwie gibt, nachdem jetzt in Zukunft auch auf den Fullback vergessen wird.
Nein, du vergisst das. Hey, die NFC South ist die Divisions der Fullbacks. Wir haben beide Pro Bowler sind irgendwie in der.
Ja, genau. Die Marco hat ein großartiges Jahr gehabt. Und ich wollte jetzt gerade noch, und ich habe es nicht mehr zusammengeschafft, unsere Tipps raussuchen, wie wir die Panthers eingeschätzt hätten und die...
am Beginn der Saison? Mhm. Ja, aber das können wir ja noch.
8-8 Broncos.
Na, wirklich?
Ja, und 6-10 Panthers.
6-10? Das klingt nicht gut. Das klingt nicht gut, mein Lieber. Was haben wir uns denn da gedacht?
Schön. Schön.
Schön, schön.
Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Panthers höher eingeschätzt habe wie du.
Warte mal, ich habe es hier eh. Ah ja, ich habe die Panthers auf 5-11.
Nicht schlecht, Marco.
So, da haben wir jetzt deine Tipps. Panthers 8-8 bei dir.
Okay.
Broncos 13-3.
Gut, hä? Schau.
Viel besser, ja. Das ist die Broncos bei 13-3.
Mhm. Wo habe ich denn die Raiders gehabt?
Die Raiders. 3-13.
Teufel. War nicht so gut.
Chiefs 4-12.
Ja.
Alex Smith.
Die Redskins habe ich viel zu hoch gehabt, viel zu niedrig gehabt.
2-14, ja. Aber die habe ich auch, glaube ich. Ah, nein, die habe ich auf 10-6. Ah, schau, ich habe die Redskins kommen sehen.
Und trotzdem sind die Redskins dann auf 2-14 in Summe geblieben, oder? Oder ist das jetzt mein Tipp?
Na, die sind trotzdem in Summe auf 2-14 geblieben. Weil du ihnen einfach jede Niederlage so einen Blowout gegeben hast. Extrem geil. Wie hast du denn das geschafft?
Ja, ich hab sie gehasst. Also ich hasse sie, oder?
Ja. Aber du hast ihnen ja wirklich also keine Gnade, oder?
Teufel. War nicht so gut. Und die Bills auf 3-13. Da haben wir Tyrod alle nicht gesehen.
Ja, ich hatte die Bills auf 10-6.
Ja, okay, du hast sie gesehen, ich nicht.
Aber nicht Tyrod, also das war nicht mit Tyrod, sondern mit wer auch immer. Wer war denn da eigentlich geplant? EJ Manuel, na.
Wo hast du die Dings gesehen? Ravens?
12-4. Du 10-6.
Immerhin.
Wir haben übrigens zwei Zuschauer, die wir herzlich begrüßen.
Ernsthaft?
Ja, das stimmt da. Ja. Also Zuhörer in dem Fall.
Wo siehst du das?
Also ich als Regisseur. Warte mal, man kann auch. Achso, nein, die Funktion ist deaktiviert.
Ja, die könntest du aber, glaube ich, aktivieren, oder nicht? Diese Question and Answers.
Ja, genau, die Q&A. Das geht irgendwie nicht. Bei mir sagt er, die Funktion ist deaktiviert.
Ne, bei mir auch.
Egal,
wieder mal.
Egal, wieder mal, genau.